Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 16. November. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Unser Schwerpunktthema heute ist die deutsche Wirtschaft. Dabei fokussieren wir uns auf die Konjunktur, die Wirtschaftspolitik sowie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Schuldenbremse. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, vor einer Woche hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine neuen Prognosen vorgestellt. Lass uns das zum Anlass nehmen, genauer auf die deutsche Konjunktur zu schauen. Die fünf Weisen erwarten jetzt, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4% schrumpfen wird. Die Energiekrise, die Inflation und die zahlreichen Konflikte im Ausland wurden als Haupttreiber der Rezession genannt. Wie schätzt du die Situation für das Gesamtjahr ein?
Klaus, ziemlich ähnlich. Der Sachverständigenrat veröffentlicht seine Prognosen ja nur zweimal im Jahr. Wir dagegen überprüfen laufend unsere Vorhersagen. Und wir haben sie ja in den vergangenen Monaten schon etwas nach unten angepasst. Der Sachverständigenrat hat jetzt im gewissen Sinne mit seinen Prognosen das nachgeholt, was wir bereits vorher gemacht hatten. Der Sachverständigenrat, die fünf Weisen, sind jetzt genau dort gelandet, wo wir ohnehin schon waren, nämlich bei einer leichten Rezession Deutschland in diesem Jahr. Wir schätzen eine Rezession, einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2%. Allerdings sind unsere Zahlen bereinigt um die Zahl der Arbeitstage. Beim Sachverständigenrat ist nicht bereinigt, dass in diesem Jahr es etwas weniger Arbeitstage gibt als üblich. Deshalb kommt der Sachverständigenrat bei eigentlich genau identischem Konjunkturmuster zu einer Zahl von minus 0,4. Aber das entspricht unseren minus 0,2, wenn man es halt um diesen Kalendereffekt, wie man es nennt, bereinigt.
Im Gegensatz zum Ausblick für Deutschland erwartet der Sachverständigenrat für die Eurozone für das Gesamtjahr ein moderates Wachstum von 0,6%. Auch andere Länder haben mit den Haupttreibern der Inflation, der Energiekrise und den zahlreichen Konflikten zu kämpfen. Woran liegt es, dass Deutschland schlechter abschneidet?
Nun, Deutschland ist ein besonders weltoffenes Land. Wir hängen stärker am Welthandel als fast alle anderen Länder der Welt. Und entsprechend die Schwäche im Welthandel, die wir derzeit haben, trifft uns stark. Zudem zahlen wir in Deutschland weiterhin einen Preis für unsere einst sehr hohe Abhängigkeit von russischem Gas. Bei uns ist auch der Anteil der energieintensiven Chemieindustrie an der Gesamtindustrie höher als in anderen Ländern. Und dieser Bereich der Industrie, die Chemie, ist ja von den hohen Gas- und Strompreisen besonders stark betroffen. Zudem kommt bei uns wohl noch die Verunsicherung über die Klimaschutzpolitik, Stichwort Heizungsgesetz. Das dürfte auch bei uns etwas stärker hier und da auf die Stimmung drücken oder zumindest gedrückt haben als anderswo in Europa. Und entsprechend haben wir in diesem Jahr konjunkturell wohl in Europa die rote Laterne.
Für das kommende Jahr sagt der Sachverständigenrat einen moderaten Aufschwung mit einem Wachstum von 0,7% für Deutschland voraus. Siehst du auch das ähnlich?
Ja, auch das sehen wir ähnlich. Wir waren schon seit einiger Zeit bei einer Prognose von Wachstum 0,6% für das kommende Jahr. Der Sachverständigenrat ist jetzt in etwa bei auch dieser Zahl angekommen. Wir glauben weiterhin, dass die Konjunktur, die zurzeit abwärts geht, sich im Winter stabilisieren wird, auf niedrigem Niveau, aber sich stabilisieren wird. Nach einem spürbaren Rückgang im Schlussquartal 2023. Die Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe, die wir aktuell haben, die dürfte im Winter auslaufen. Diese Lagerkorrektur heißt ja, Unternehmen bauen Lager ab. Das heißt, sie produzieren weniger, als sie verkaufen. Und als Wirtschaftsleistung zählen wir halt die Produktion. Aber das dürfte im Winter vorbei sein. Dann erwarten wir für den Frühling 2024 einen neuen Aufschwung. Zuerst, weil es in der Industrie wieder etwas besser geht und dann, weil die privaten Verbraucher vermutlich bei einer besseren Nachrichtenlage zur Gesamtwirtschaft dann auch ihre Portemonnaies weiter öffnen werden. Bereits jetzt steigen ja die Löhne, die Einkommen der Verbraucher deutlich schneller als die Preise. Das wird sich zurzeit noch nicht in einem guten Weihnachtsgeschäft ausdrücken, weil die Stimmung schlecht ist. Aber ich denke, die Stimmung wird sich im Frühjahr wieder bessern und dann wird der private Verbrauch zum Aufschwung beitragen.
Das klingt ja durchaus positiv. Gibt es bereits Anzeichen, dass die Konjunktur im kommenden Jahr wieder Tritt fassen könnte?
Ja, ein paar Hoffnungsschimmer gibt es schon. Es ist noch nicht sehr viel, aber immerhin. Wir hören aus dem verarbeitenden Gewerbe, dass diese Lagerkorrektur, die ich eben erläutert habe, in vollem Gang ist. Und das dauert naturgemäß nicht sehr lange, vielleicht 2-3 Quartale. Dann sind die Lager so geräumt, dass es wieder zum Absatz, zur Auftragslage passt. Dann kann die Produktion wieder etwas steigen. Im IFO-Geschäftsklimaindex haben wir gesehen im Oktober, dass die Erwartungen im verarbeitenden Gewerbe für die kommenden 6 Monate zwar immer noch sehr gedrückt sind, aber nicht mehr ganz so schlecht wie im September. Es gibt also den ersten Tick nach oben bei den Erwartungen. Auch bei der ZEW-Umfrage unter Finanzanalysten, für die wir bereits das Ergebnis für November kennen, sehen wir jetzt den 4. Anstieg in Folge der Erwartungen für die kommenden 6 Monate. Also der Ausblick hält sich etwas auf und das passt zu der Aussage, dass die Konjunktur wahrscheinlich zum Jahreswechsel die Talsohle erreichen wird, sich dann stabilisieren kann und ab Frühjahr wahrscheinlich wieder spürbar nach oben gehen kann.
Mich interessiert, wie sich die aktuelle Rezession und deine Hoffnung auf einen neuen Schwung im kommenden Jahr auf den Arbeitsmarkt auswirken. Trotz vieler Klagen über den Mangel an Fachkräften ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland angesichts der schwächelnden Konjunktur ja zuletzt gestiegen. Wie siehst du das?
Ja, wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen, sehen wir einige Entwicklungen. Zum einen, die Beschäftigung ist sehr, sehr hoch, aber sie stagniert jetzt auf diesem hohen Niveau. Bei der Arbeitslosigkeit sehen wir bereinigt um Saisoneffekte einen gewissen Anstieg. Es gibt jetzt bereinigt um saisonale Schwankungen etwa 340.000 mehr Arbeitslose als im ersten Halbjahr 2022. Wir sehen auch, dass es noch sehr viel Stellenangebote gibt, dass diese Zahl der offenen Stellen aber etwas rückläufig ist. All das spricht dafür, dass sich der Arbeitsmarkt im kommenden halben Jahr etwas abschwächen wird. Ich nehme an, dass wir im Frühjahr 2024 vielleicht 150.000 bis 200.000 mehr Arbeitslose haben werden, als es jetzt der Fall ist. Wobei wir bei dem Anstieg der Arbeitslosigkeit dazu sagen müssen, dass ein Teil davon der Ukraine-Effekt ist, dass also ukrainische Flüchtlinge, die bei uns bereits ja sind seit 2022, langsam auf den Arbeitsmarkt drängen und damit auch in den Statistiken für Beschäftigung, aber eben auch in Statistiken für Arbeitslosigkeit erfasst werden. Ich denke, dass dann im zweiten Halbjahr 2024 im Zuge des Wiederaufschwungs, der meines Erachtens ganz ordentlich werden kann, dass dann die Arbeitslosigkeit in Deutschland auch wieder sinken wird.
Holger, schauen wir jetzt über den Tag hinaus auf etwas längerfristige Themen. Hohe Energiepreise, langwierige Genehmigungsverfahren und eine als erdrückend empfundene Bürokratie belasten die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Die Bundesregierung hat diese Probleme offenbar erkannt. Sie hat sich nun auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um diese Probleme etwas abzumildern. Der Bundestag berät sich bereits über ein Bürokratieentlastungsgesetz. Jetzt haben Bund und Länder vereinbart, Planungs- und Genehmigungsverfahren in einigen Bereichen zu straffen. Wie bewertest du dies?
Klaus, das sind Schritte in die richtige Richtung. Sie sind vielleicht nicht so groß, wie sie sein sollten, aber immerhin, es passiert etwas. Was die Bürokratieentlastung betrifft, nun ja, weniger Berichtspflichten für Unternehmen, das ist ein Teil des Pakets. Das hilft ein bisschen, nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Was das Beschleunigen von Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren geht, ja, da brauchen wir einiges, da brauchen wir Deutschland-Tempo und zumindest es passiert was. So hat jetzt der Bundestag im Oktober bereits ein Gesetz verabschiedet für den Verkehrsbereich, für schnellere Verfahren dort. Damit sollen unter anderem 138 Autobahnprojekte schneller umgesetzt werden können. Das dürfte vor allem das Erweitern von Fahrstreifen sein. Das kann im Kampf gegen übermäßige Staus hier und da helfen. Das ist gut. Auch für Brücken, Schienen könnten Verfahren schneller werden, wenn halt die Projekte jetzt bezeichnet werden, klassifiziert werden als von überragendem öffentlichem Interesse, was viele dieser Projekte wohl sein dürften, dann kann es tatsächlich schneller gehen. Und zudem, der Kanzler und die Regierungschefs der Länder haben sich ja am 6. November darauf geeinigt, einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung, das ist ein ziemliches Wortungetüm, einen solchen Pakt zu schließen. Das soll jetzt umgesetzt werden, geleitet von einer Arbeitsgruppe, die im Kanzleramt angesiedelt ist. Also konkret, schnellere Verfahren sind jetzt Chefsache geworden in der deutschen Politik und das kann nur helfen. Eine Revolution wird es nicht sein, aber immerhin Schritte in die richtige Richtung. Dafür können wir dankbar sein. Das passt zu meiner Einschätzung, dass Deutschland strukturell, was die langfristige Standortqualität betrifft, was das langfristige Wachstumspotenzial betrifft, eben nicht der kranke Mann Europas ist, sondern so im europäischen Mittelfeld mitschwimmt. Es könnte besser sein, aber immerhin, wir tun auch etwas gegen unsere Probleme.
Die Ampelkoalition hat auch den Streit um den Industriestrompreis beigelegt und sich auf ein Konzept geeinigt, das neben einigen besonders energieintensiven Unternehmen auch den Mittelstand zumindest etwas entlasten soll. Ist dies deiner Meinung nach auch ein Schritt in die richtige Richtung?
Klaus, ja, das ist wohl der Tenor dieser Diskussion insgesamt. Wir sehen in Berlin Schritte in die richtige Richtung. Volkswirte wünschen sich, dass es mehr wäre, aber immerhin, es geht auch hier in die richtige Richtung. Es werden Hilfen für energieintensive Unternehmen verlängert und ausgeweitet. Da kann man sich drüber streiten, ob das wirklich in jedem Fall sinnvoll ist. Aber vor allem, und das ist besonders gut und wichtig, wird die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe insgesamt auf das EU-Mindestmaß gesenkt. Das heißt de facto, sie wird weitgehend abgeschafft für das produzierende Gewerbe. Und weil dies auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, den Mittelstand entlastet, bin ich sehr froh über diesen Teil des Pakets. Es bleibt dabei, alles in allem geht es doch in vielen Bereichen in die richtige Richtung.
Holger, lass uns aus aktuellem Anlass zum Abschluss noch ein weiteres Thema ansprechen. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht ein wegweisendes Urteil zur Schuldenbremse verkündet. Erinnere uns zunächst einmal daran, was genau die Schuldenbremse ist.
Die Schuldenbremse ist ein Zusatz zur deutschen Verfassung, zum Grundgesetz. Laut Schuldenbremse müssen die Bundesländer ihren Haushalt ausgleichen. Und der Bund darf nur ein Haushaltsdefizit haben von 0,35% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Es gibt in dieser Schuldenbremse Ausnahmeregelungen für besondere Krisen, Katastrophen, die jenseits der Kontrolle der politischen Entscheidungsträger sind. Mit dieser Schuldenbremse soll insgesamt die staatliche Schuld so eingegrenzt werden, dass das Verhältnis von Staatsschulden, die weitgehend konstant gehalten werden sollen, zur Wirtschaftsleistung, die ja im Zeitablauf steigt, dass dieses Verhältnis im Zeitablauf abnimmt, sodass Deutschland in einigen Jahren wieder von jetzt etwa 65% Schuldenquote, also Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung, auf unter 60% und dann hoffentlich später noch deutlich darunter kommen kann.
Vielen Dank. Und worum ging es bei dem Verfahren in Karlsruhe und was hat das Verfassungsgericht entschieden?
Bei diesem Verfahren ging es um 60 Milliarden Euro. Konkret, als Folge der Corona-Pandemie war die Schuldenbremse ja ausgesetzt. Um spezielle Ausgaben, um diese Pandemieschäden abzufedern, zu ermöglichen, also zusätzliche Schulden. Jetzt hat Anfang 2022 die neue Koalition 60 Milliarden, die nicht gebraucht wurden in den Jahren 2020, 2021, um die Pandemiefolgen abzufedern. Die Koalition hat eine Kreditermächtigung im Umfang von 60 Milliarden umgewidmet in einen Klima- und Transformationsfonds, der direkt ja mit der Pandemie nichts zu tun hat. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Die Schuldenbremse war ausgesetzt, um die Pandemiefolgen abzufedern. Sie war nicht ausgesetzt, damit es Kreditermächtigungen gibt, mit denen dann in den Jahren nach 2022 auch noch die Transformation zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft finanziert werden sollte. Also dieser Übertrag von Kreditermächtigung 60 Milliarden in einen Klimatransformationsfonds, um künftige Staatsausgaben für dieses Jahr, für die kommenden Jahre auf die Art zu finanzieren, die geht laut Verfassungsgericht nicht.
Und was bedeutet dies jetzt für die Finanzpolitik in Deutschland?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Wir müssen sehen im Einzelnen, wie die Politik jetzt reagiert. Es heißt, es muss eigentlich deutlich mehr Ausgabendisziplin in Deutschland einkehren. Ich nehme an, dass tatsächlich es helfen wird, die fiskalpolitische Diskussion auf eine rationalere Basis zu stellen. Jetzt, wo dieser Umweg über Sondervermögen zumindest teilweise verstellt ist. dass es jetzt eine klarere Diskussion gibt, was die Schuldenbremse eigentlich heißt. Ich erwarte, dass es eine Mischung gibt aus etwas mehr Haushaltsdisziplin und vermutlich einigen anderen kreativen Wegen der Buchführung, um doch die Ausgabenpläne insgesamt und auch die Ausgabenpläne zum Abfedern der Klimakrise, zum Fördern der Energietransformation, um diese Ausgabenpläne doch weitgehend bestehen zu lassen. Ich habe ja vor einigen Wochen mal vorgeschlagen, dass Mitte links und Mitte rechts sich in Berlin in Deutschland zusammensetzen sollten. Gemeinsam könnten sie mit 2/3 Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat auch das Grundgesetz ändern. Das könnte in 2 Bereichen durchaus Sinn machen. Zum einen wäre es meines Erachtens sinnvoll, das Asylrecht so zu konkretisieren im Grundgesetz, dass es in der tatsächlichen Umsetzung straffer gehandhabt werden kann, um die unkontrollierte Zuwanderung besser in den Griff zu bekommen, besser eingrenzen zu können. Gleichzeitig könnte es Sinn machen, bei der Schuldenbremse bestimmte genau definierte Investitionen, beispielsweise in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, aber eben auch in die Energietransformation, in gewissem Umfang von der Schuldenbremse auszunehmen. Eine solche Änderung des Grundgesetzes in Sachen Asyl wäre für Mitte-Links ein Problem. Eine Änderung des Grundgesetzes, um zusätzliche Investitionen für genau bestimmte Sachverhalte zu ermöglichen, wäre ein Problem für Mitte-Rechts. Beide Seiten hätten also wahrscheinlich mit so etwas ein Problem. Aber wenn man eben an beiden Punkten versucht, das Grundgesetz zu konkretisieren, könnte das insgesamt für Deutschland sinnvoll sein. Ich sehe bisher nicht, dass es zu solchen Änderungen kommt, aber wir müssen gerade jetzt nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts mal abwarten, ob in der Politik unter dem Druck der Migration und unter dem Druck der knappen Kassen nicht doch ein gewisses Umdenken in Gang kommt. Es wird in den kommenden Wochen in Berlin wahrscheinlich spannend sein.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung und noch die konstruktiven Beiträge zur möglichen Diskussion in Berlin.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche werden wir den Schwerpunkt wieder auf Fragen der Geopolitik legen und dabei vor allem über die Entwicklung im Nahen Osten sowie über die Beziehungen zwischen China und Taiwan sprechen. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.